Es ist Freitag, der 10. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder einmal bei uns zu Gast ist. Seine Auszeit, die er sich mal wieder genommen hat, werden ja immer mehr, die ist zu Ende gegangen. Er muss ja auch wieder zurück in seinen Beruf als Podcaster bei Wir, dem Mutmach-Podcast. Und er ist ja immer auch Chefkolumnist der, was war das? Funke Mediengruppe, ne? Und deswegen.
Deine Heimatzeitung, die WAZ, ne?
Ich weiß. Und in Anbetracht des heutigen Tages begrüße ich ihn mit einem Why do birds suddenly appear every time you are near? Guten Morgen, Hajo Schumacher.
Lieber Micky, Bert Bacharach ist echt ein Verlust, oder?
Ja.
Kannst du irgendein Stück von ihm schon auf deiner Gitarre spielen eigentlich?
Müsste ich eigentlich jetzt mal. Es sind ja eigentlich Stücke, die wahrscheinlich fürs Klavier besser geeignet sind. So, ne? Raindrops, Keep Falling on My Head und Close to You von den Carpenters, um nochmal so zwei der berühmten Kompositionen
zu nennen. Dionne Warwick, rauf und runter, ne? Die ich ja sehr verehre.
Ja, Say a Little Prayer und so. Ja, also wirklich eine absolute Legende. Wird ja von manchen so gerne herablassend als Easy Listening abgetan, ist natürlich völliger Unsinn. Ein großartiger Komponist, immerhin stolze 94 Jahre alt geworden. Es gibt nicht wenige, die haben ihn vor kurzem noch in Deutschland gesehen. Er tourte ja noch, also mein Neid gilt denen. Und vielleicht an diesem Wochenende einfach mal, wer ihn nicht so gut kennt, mal bei Spotify nach Bert Bacharach suchen. Und da wird sich sehr, sehr viel Schönes finden.
Die Schlagzeile des Tages.
Waffenlieferungen an die Ukraine. Selenskyj, ich muss Scholz zwingen, der Ukraine zu helfen. So steht es im Fokus. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj müsste Bundeskanzler Olaf Scholz ständig davon überzeugen, dass er mit den Waffenlieferungen an die Ukraine auch den Europäern helfe. In einem Interview sprach Selenskyj über die schwierigen Beziehungen zu Deutschland und über den russischen Präsidenten, den er als Drachen bezeichnet. Ich zitiere erstmal nochmal hier, ich muss ihn zwingen, der Ukraine zu helfen und ihn ständig überzeugen, dass diese Hilfe nicht für uns ist, sondern für die Europäer. Das sagte Selenskyj in einem Interview des Spiegel und der französischen Zeitung Le Figaro mit Blick auf Bundeskanzler Olaf Scholz. So, und nun müssen wir feststellen, dass dieses ja doch sehr heftige Zitat so nie gesagt worden ist.
Mhm.
Denn er hat nicht gesagt, ich muss Scholz zwingen, sondern das Originalzitat war, ich muss Druck machen, der Ukraine zu helfen und ihn ständig überzeugen. Das ist ja schon doch nochmal ein bisschen was anderes als, ich muss Scholz zwingen. Kannst du mir, bevor wir gleich mal auf den Inhalt eingehen, kannst du erstmal mir erklären, du hast ja auch beim Spiegel gearbeitet, wie es zu einer solchen Übersetzungspanne kommen kann, ist ja nun jetzt schon wirklich ein bisschen was anderes.
Grundsätzlich werden Interviews ja nicht immer nur zum Erkenntnisgewinn geführt, sondern ganz häufig einfach nur, um genau solche Halbsätze zu produzieren.
Mhm.
So, das muss man erstmal dazu sagen. Zweitens die Zuspitzung dieser Halbsätze, um dann über dpa in allen Radiostationen zu laufen oder sogar bei Apofika zitiert zu werden, ist dann nochmal eine Kunst für sich. Und ja, dann klingt das im Französischen vielleicht ein bisschen anders als im Deutschen und dann nimmt einer irgendwo die Anführungsstriche weg und auf einmal kriegt das so einen Drall, der eigentlich ein bisschen auch widersinnig ist, weil wie kann Selenskyj Scholz zwingen? Also hat der irgendein Druckmittel jetzt wirklich?
Ja.
Und wir kennen das Spiel ja jetzt fast seit einem Jahr. Eine ganze Weile hat das der Botschafter Melnyk gemacht. Selenskyj natürlich immer auch persönlich. Wenn man tatsächlich mal annehme, Scholz hätte jedes Mal sofort geliefert, mal ganz abgesehen davon, ob überhaupt was zum Liefern da gewesen wäre. Aber dann würden wir jetzt wahrscheinlich schon, ich weiß nicht was, Satellit Satelliten liefern oder Flugzeugträger oder so.
Ja.
Also ich finde diese etwas zu wartende und die anderen mitnehmende Art und Weise von Olaf Scholz in diesem Konflikt ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Und wir haben das bei den Panzern gesehen, da war es ja nicht Scholz, der gezögert hat, da war es Joe Biden, der seine Abrams nicht rausrücken wollte. Und insofern ist dieser Grundsatz, lass uns das bitte im NATO oder EU-Verbund entscheiden, eigentlich schon ganz richtig. Wobei ich damit nicht sagen will, dass Zelensky falsch liegt. Der hat natürlich aus seiner ganz individuellen ukrainischen Sicht total recht. Auf der anderen Seite hat Scholz mit seinen Leitplanken, die er relativ früh eingezogen hat, keine Eskalation, keine direkte Beteiligung, immer im Verbund abstimmen, also kennen wir alle die Kriterien, ja auch recht. Also die können beide in ihren Realitäten recht haben und ich würde da auch nicht so eine Polarisierung draus machen. Mhm. Bei Zelensky, ich weiß nicht, wenn ich sein Berater wäre, würde ich sagen, mach mal manchmal vielleicht einen halben Gang runter. Weißt du, wenn dir das halbe Kabinett irgendwie unter Korruptionsverdacht steht, weil da auch dann irgendwelche Dinge, die geliefert werden, vielleicht nicht ordentlich oder zu überhöhten Preisen vertickt werden, ist vielleicht auch nicht ganz sauber. Aber wie gesagt, ich verstehe ihn, Zelensky, aber ich verstehe Scholz, Schrägstrich, den Westen auch. Und bislang ist die Eskalation ja durchaus fortgeschritten. Ne? Also wir haben immer gesagt, so mit Panzern, jetzt ist aber wirklich Schluss.
Ja, ja, klar. Ne?
Und drei Tage später wird über Flugzeuge geredet. Immer das gleiche Muster und das ist natürlich Eskalation, weil irgendwann mal sind die konventionellen Waffen alle.
Ja, ja, klar. Also es liefert zumindest innenpolitisch auch Leuten wie zum Beispiel ja, Scholz Parteikollegen Mützenich ja auch durchaus Munition, der das ja immer schon befürchtet hat. Also erst kommen die Panzer, dann kommen die Jets, dann kommen die Bodentruppen, Fragezeichen und dann der Atomkrieg, noch dickeres Fragezeichen. Also in dieser engen Taktung immer neue und andere Waffensysteme nicht nur anzufragen, sondern ja schon fast, also ich übernehme jetzt mal den Doktor sehr, erzwingen zu wollen. Das ist ja sicherlich jetzt auch nicht der Ton, mit dem man die Leute in Deutschland auf die Seite kriegt, die ohnehin schon skeptisch sind, weil sie diese Eskalation fürchten. Auf der anderen Seite, klar, aus der Position Zelenskys ist das natürlich alles nachvollziehbar, dass man sagt, so, Freunde, gebt mal alles, was ihr habt. Wir können alles gebrauchen. Ich würde auch sagen, er macht ja weitestgehend alles richtig, denn ein Jahr nach Kriegsbeginn immer noch so viel Interesse auf seiner Seite zu wissen, das ist in der modernen Aufmerksamkeitsökonomie auch eher ein seltener Vorgang, muss man sagen. Von daher macht er das schon ganz gut eigentlich.
Aber überleg dir mal, wir hätten zu Weihnachten, also zu diesem letzten Weihnachten, gesagt, wir würden über 100 Leopard-Panzer in die Ukraine liefern.
Ja.
Wir hätten alle gesagt, völliges Unding, wird gar nicht passieren. Also das hat schon auch eine gewisse Geschwindigkeit und das etwas Zuwartende, man kann jetzt ganz viel über Kommunikation reden oder sowas, aber ich finde, dass Olaf Scholz da nicht die schlechteste Figur macht. Also wenn man jetzt wirklich immer allen Wünschen sofort nachkommen würde, wo wären wir dann?
Blattgold.
3 Tage vor der Wiederholungswahl, CDU und SPD in Berlin fast gleich auf. Grüne fallen zurück, so wird es im Tagesspiegel geschrieben. CDU und SPD machen bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin den Sieger laut einer neuen Tagesspiegel-Umfrage wohl unter sich aus. Erstmals wäre eine große Koalition möglich. Ja, laut einer Umfrage von CIVEY für Tagesspiegel und Spiegel, der letzten vor der Berlin-Wahl am Sonntag, da wäre die CDU mit Kai Wegner mit 24% der Stimmen Wahlsieger, dicht gefolgt von der SPD mit Giffey 22%, die Grünen mit Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kommen demnach auf den 3. Platz 17%. Mhm. Vor 2 Wochen lagen SPD und Grüne hinter der CDU noch gleich auf. Ja, so langsam nähern sich die Realitäten den lustvoll geäußerten Aussagen der Umfragen an. Oder wo stehen wir jetzt gerade? Du lebst ja in Berlin, Hajo, immer noch. Du bist ja noch nicht auf die einsame Insel gezogen. Auf was blicken wir denn da?
Ich habe auch schon Brief gewählt.
Ja.
Und ich habe es zum Glück auch schon wieder vergessen. Also das ist eine schwierige Wahl. Man muss mal überlegen, R2G, also Rot, Links, SPD und Grüne hatten vor einiger Zeit, noch gar nicht so lange her, zusammen so 2/3 der Stimmen. Die hatten alle so 20 und drüber. Die hatten deutlich über 60%. Jetzt kämpfen sie darum, gerade nochmal die 50% zu kriegen. Und das ist, glaube ich, die große Entscheidung, vor der Berlin steht. Wird diese Rot-Rot-Grüne-Koalition, und im Moment sieht es so aus, als ob sie dann weiter unter der Führung von Franziska Franziska Giffey liefe. Wird die bestätigt oder haben die Berliner jetzt die Nase voll und wählen ja so eine Art Überraschungskandidat? Kai Wegner war mal im Bundestag, ist ansonsten hier nur so Lokal- und Regionalpolitiker, so ein bisschen Germany's Next Daniel Günther.
Ja.
Also einer, den keiner kennt. Das ist auch ein bisschen sein Vorteil. Ne? Er hat kein Kerbholz, er hat noch nichts angerichtet, weil er noch nie irgendwas geführt hat. Das kann gut gehen, das kann nicht gut gehen, man weiß es nicht. Die entscheidende Frage ist, wenn die SPD jetzt wirklich deutlich hinter der CDU zurückbleibt, was lange nicht mehr der Fall war, überlebt das Franziska Giffey? Oder wenn sie unter 20% bleibt, ist das nicht vielleicht auch ein Rücktrittsgrund? Man weiß es nicht.
Ja, dann kriegen wir doch endlich eine neue Innenministerin vielleicht. Ne, guck mal. Das wäre doch toll, oder?
Das weist sie mit Abscheu und Empörung zurück. Ne? Wir erinnern uns an Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, schönster Amt der Welt, würde niemals Kanzler werden wollen. Also Olaf Scholz hat ein Problem mit weiblichen Führungskräften in der Bundesregierung. Insofern wäre Franziska Giffey nach einer Abklingzeit sicherlich da Reserve, aber das ist natürlich eine Debatte, die völlig jetzt zur Unzeit kommt. Die entscheidende Frage ist, Rot-Rot-Grün weiter oder nicht? Und daran wird sich alles entscheiden. Wobei die Grünen das Problem haben, dass gerade die Klimakleber, die natürlich finden, dass die Grünen viel zu wenig fürs Klima tun, die wählen vielleicht alle Klimaliste und die kapieren nicht, dass das natürlich alles Stimmen für Kai Wegner sind. Ne? Also alles, was nicht in Rot-Rot-Grün geht, ob du Tierschutzpartei, wir haben über 10% Kleinparteien. Das sind Volt, das sind Klimaliste, Tierschützer und.
Ja.
Diese 150-Jahres-Partei, ich glaube, die habe ich gewählt. Ne? Die sagen so, mit mehr Forschung können wir alle 150 werden. Also das ist genau mein Programm.
Aber es passt ja irgendwie auch zu Berlin, dass das alles so fragmentiert ist. Ne? Das ist ja eigentlich auch sehr entsprechend. Da sind alle auch irgendwie politisch in ihrem eigenen Kiez.
Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass du diese Zuständigkeit, also Berlin sind ja 12 Großstädte, ne? Das sind 12 Bezirke, die jeweils 300.000 bis 400.000 Einwohner haben. Also ich glaube, das ist fast sogar größer als Castrop-Rauxel jeweils. Und es gibt einen zweiten Effekt. Überleg mal bitte, beide Generalsekretäre der großen Volksparteien, SPD Kühnert und Chaya bei der CDU, sind beide Berliner Politiker. Also hier liegt ja alles dicht beieinander. Wenn du lesen und schreiben kannst, dann siehst du zu, dass du im Bundestag oder die Bundesregierung oder irgendwie eine Bundespartei kommst. Und es gibt immer so ein, ja, so ein Sog praktisch, dass die guten Spieler dann auch schnell irgendwo im Bund unterwegs sind. Und hier in Berlin kann man froh sein, eine Franziska Giffey zu haben.
Was mir noch aufgefallen ist, diese Umfragewerte, die Tendenz, die kippte mit der Silvesternacht.
Ja.
So, wenn man den Ergebnissen folgen darf. Ist es so ein bisschen die alte Geschichte, dass man den Linken Sicherheit nicht zutraut, also SPD, den Grünen schon mal gar nicht, und in solchen Situationen dann plötzlich sich eher so den konservativen Kräften zuwendet, weil die Sicherheit können, Gänsefüßchen?
Sagen wir mal so, der alte Fuchs Schröder hat als erstens mal Stahlhelm Otto Schilly zum Innenminister gemacht, um genau diese Flanke zu schließen. Ich weise noch auf was anderes hin, das Umfrageinstitut, was du zitiert hast von Tagesspiegel und Spiegel, Civey, das ist so ein Digitalinstitut und die geben selber zu, dass sie eine Toleranz, eine Abweichung von 3,9% haben.
Also eine FDP.
Eine FDP, das heißt von oben nach unten. Das heißt 25% für Kai Wegner können 29% sein, können aber auch 21% sein. Also auf diese Umfragen gebe ich ehrlich gesagt gar nichts. Beim letzten Mal kannten, glaube ich, 2/3 der Berliner Bettina Jarasch nicht und die hat ein sensationelles Ergebnis abgeliefert. Verkehrspolitik ist, wie bei euch in NRW, glaube ich, auch ein so ein Ding, wo die Bürger wirklich auf der Zinne sind. Das reicht von nicht fahrenden U-Bahnen, die alle repariert werden, bis hin zu Brücken, die gesperrt sind, Stau hier, Stau da. Das ist schon ein Riesenthema und da sind die Grünen nicht immer sehr geschickt, wie sie vorgehen. Also die Bettina Jarasch hat jetzt hier die, naja, so eine tolle Einkaufsstraße ist es nicht, aber diese Friedrichstraße, so 500 Meter, ne, ist das jetzt Fußgängerzone oder nicht? Das sind so Symbolkämpfe, wo man sich denkt, Heidewitzka, wir haben echt andere Probleme in dieser Stadt.
Ja, vor allem, die ist doch total tot. Da sieht es aus, als hätte man da irgendwie, was weiß ich, The Walking Dead gedreht oder so.
Ja,
da
genau.
Sind ja kaum
also,
Menschen.
Wenn man irgendwo Autos fahren lassen will, dann da. Ne? Aber gut, Haken dran. Wir werden uns überraschen lassen. Der FDP-Kandidat Sebastian Chaya, der Bruder vom CDU-Chaya, der war auf jeden Fall bei der RBB-Elefantenrunde schon mit so einem Deutschland, wie sagt man hier, mit so einem kleinen Sticker am Revers.
Ach so.
Und
ach, toll.
Da nicht, weil er so ein Nationalist ist, sondern weil er auf
so
die Deutschland...
So wie Kupala oder was?
Nee, die mit Deutschland-Koalition.
So einem kleinen...
Schwarz-Rot-Gelb. Das hat es auch noch nicht gegeben.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen, ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Unterm Radar.
Überwachung. Australien entfernt Kameras chinesischer Machart. So schreibt es die Zeit. Erst die USA und Großbritannien, jetzt Australien. Chinesische Überwachungskameras sollen aus Regierungsgebäuden verbannt werden. Fast alle Ministerien sind betroffen. Ja, es gibt einen Bericht der Zeitung The Australian und demzufolge gibt es in den Büros der australischen Regierung und Ministerien mehr als 900 Kameras, Sprechanlagen, elektronische Zugangssysteme und Videorekorder, die von den chinesischen Konzernen Hikvision, okay, ja, oder Hikvision und Dahua kommen. Beginnt jetzt die Zeit, in der der Westen, in Anführungsstrichen, plötzlich bemerkt, dass die Chinesen doch nicht so harmlos sind? Ist jetzt so dieses ganz große Huch da, so mit dem Ballon ist so ja, ist so, also nicht der Mond aufgegangen, sondern der Ballon und allen anderen ist aufgegangen, dass China vielleicht dann doch jetzt langsam ernstzunehmend ist.
Gerade auch in Sachen Hochtechnologie, ne? Ich finde, so ein Ballon zeigt einfach, wie weit vorne man ist. Naja, aber wir hatten noch die Huawei-Debatte auch, als es um 5G-Ausbau ging, hieß es doch auch, um Gottes Willen, da können wir keine Komponenten vom chinesischen Hersteller Huawei nehmen, weil die angeblich, ich bin dafür zu wenig Experte, aber man nennt das, glaube ich, Backdoor, also so eine Art Zugang oder Abgang haben, mit dem die ihre Informationen dann halt direkt nach Peking schicken. Also sage ich jetzt mal so laienhaft. Also das Thema ist überhaupt nicht neu. Ja, Frau Merkel, es war vielleicht keine gute Idee, in Sachen Wirtschaft alles auf die chinesische Karte zu setzen. Man hat ja nicht den Eindruck, dass es da wirklich liberalisierter zugeht, wobei dieser radikale Schwenk da in der Corona-Politik erst von Super-Lockdown, Zero-Covid jetzt zu kommen, scheißegal, einmal durchinfizieren, das weist jetzt auch nicht so richtig auf schlaue Politik hin.
Nee.
Ich lese gerade einen chinesischen Philosophen, kann ich dir nur ans Herz legen, Tao Ziang, der hat seinen Habermas und seinen Hegel und seinen Kant gelesen und versucht zu erklären, warum die chinesische Politik so eine expertengeleitete ist. Ne? Also immer nur so streng wissenschaftliche Ergebnisse zugrunde liegen und ich bin bereit daran zu zweifeln, also spätestens seit dieser Covid-Geschichte. Und wenn man sich anguckt, wie die Amerikaner jetzt so den Chinesen als neuen Staatsfeind Nummer 1 aufbauen, irgendeinen braucht man ja immer, hat das natürlich auch was, weißt du, diese Big Five, also ich sag mal englischsprachigen großen Länder, die sich ja auch so in Geheimdienstsachen zusammengeschlossen haben. Australien gehört dazu. Die werden sich schon darauf geeinigt haben, dass sie chinesische Komponenten jetzt mal rausschmeißen.
Die unbequeme Meinung.
Strack-Zimmermann lehnt Entschuldigung ab und erteilt Merz Ratschlag, so schreibt es der Kölner Stadtanzeiger. Die Posse um die Büttenrede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann geht weiter. Dem Wunsch der CDU erteilt die FDP-Politikerin eine Absage. Ja, die saß ja bei Gabor Steingart auf dem Schiff und da hat sie sich mit Gordon Ripinski unterhalten und da wurde sie natürlich auch angesprochen auf die Büttenrede, die ja nicht nur Putin, Xi und Trump im Visier hatte, sondern denjenigen, der so manchen auch hier in Deutschland quasi ein würdiger Vertreter der Erstgenannten ist, Friedrich Merz. Ja, die Büttenrede haben wir, glaube ich, mittlerweile alle gehört. Ne? Das Thema Flugzwerg und Sascha und Ali und die sich christlich wähnen, die sollten sich für ihn schämen. Und da hat er die CDU, also man hat ja den Schwenk ins Publikum gesehen. Friedrich Merz hat so ein bisschen geguckt, als säß er gerade in so einem veganen Katzencafé. Und die CDU, also Mario Chaya, der Generalsekretär, hatte dann auch eine Entschuldigung gefordert. Ne? Der Flugzwerg aus dem Mittelstand, den zweimal keiner haben wollte.
Da fragt man sich aber auch so, sag mal, so kommunikationstheoretisch. Ne? Mhm. In dem Moment, wo die CDU so ein bisschen was von Humor bewiesen hätte und irgendwie so lustig zurückgekeilt hätte, also nur mal theoretisch, kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber wäre ja eine Möglichkeit gewesen, auf eine Karnevalsrede zu antworten, unterhaltsam, dann wäre alles gut gewesen.
Ja.
Die Tatsache, dass da jetzt eine Entschuldigung gefordert wird, ist so ziemlich der sicherste Weg, aus einer Mücke zumindest mal ein Flugzwerg zu machen. Das ist also einfach, da fragt man sich, habt ihr sie noch alle? Zumal, man muss die Strack-Zimmermann ja nicht mögen und man muss sie schon gar nicht wählen und man muss ihre Partei und ihre Position nicht teilen. Aber ich finde, diese Frau ist eine wirkliche Belebung des politischen Diskurses, weil man muss zu ihr eine Haltung haben. Ein bisschen so wie bei Karl Lauterbach. Entweder finde ich das gut, was sie macht, oder ich finde es nicht gut, aber sie erfordert im demokratischen Diskurs eine Haltung. Sie hat nicht diese scheiß Egaligkeit, nicht diesen Teflon-Sprech von Merkel. Und was ich auch gut finde, die Frau ist Parlamentarierin. Die ist nicht ein Regierungsmitglied und das haben wir auch in 16 Jahren Merkel irgendwie ein bisschen verlernt, dass der Bundestagsabgeordnete und die Bundestagsabgeordnete, dass die autonom sind, dass die Regierung kontrollieren. Und ja, die nervt alle im Kanzleramt total, weil sie halt zusammen mit Zelensky, da sind wir wieder am Anfang, die Panzer fordert und. Aber ein selbstbewusstes Parlament braucht solche Leute und außerdem erweitert sie auch wieder unseren Diskursraum.
Absolut.
Ich habe das Gefühl, eine lange Zeit gehabt, so boah, alle so vorsichtig und so. So, die sagt mal, was Sache ist. Wie gesagt, ohne so maßenhafte, dämliche Tabubrüche und so schwachmatische Rechtseskalationen.
Ja.
Die hat ja auch die Autorität eines gelebten Lebens. Ich meine, die Frau hat 3 Kinder zur Welt gebracht, die war berufstätig, die hat jahrelang Kommunalpolitik gemacht, die hat mehr in ihrem Leben erlebt, als 3 Märzleben ausmachen, ja. Also, naja, es gibt eine Autorität des gelebten Lebens und ich meine, ja.
Aber diese Büttenrede selbst, ja, weil er wurde ja jetzt so unglaublich gefeiert, wo ich auch dachte, ja, jetzt komm. Also ich finde sie immer, das hat man dann übrigens bei diesem Gespräch auch bei The Pioneer ja auch gesehen, ich finde sie eigentlich immer am stärksten im 1:1, also so im Schlagabtausch, weil sie halt sehr schlagfertig ist. Da sagte sie ja auch, die Gürtellinie von Mario Chaya, die muss direkt quasi am Hals beginnen. So,
lustig,
da ist sie besonders lustig.
Ja,
die Büttenrede selbst ist auch so, das ist ja im Grunde genommen ein bisschen so, als hätte man so eine Essenz der letzten 12 Spiegel Kommentare bezüglich Merz einfach nochmal runtergebetet. Also da war jetzt auch nichts Besonderes.
Ja, und die Gags noch rausgenommen.
Ja, eben. Also das war jetzt wirklich, da sage ich, ja komm, ist okay. Das finde ich dann manchmal so ein bisschen, ehrlicherweise aus der deutschen Perspektive, so ein bisschen peinlich, dass das dann so hochgejazzt wird, als sei das jetzt irgendwie Ricky Gervais bei den Golden Globes oder irgendwie Trevor Noah beim Correspondence Dinner, wo man sagt, es ist halt einfach wirklich nur fucking Karneval, ey, jetzt beruhigt euch mal wieder. Aber genauso muss man ja dann auch einfach sagen, es ist halt eben auch nur Karneval. Und hätte Merz da einfach gesessen im Publikum, das hat Strack-Zimmermann übrigens bei The Pioneer ja auch gesagt, hätte da einfach nur gesessen, die Kamera ist an, lach mit, ist Ruhe und dann hat sie natürlich komplett recht.
Ja, klar.
Das Ding fliegt dir natürlich wie immer, wie übrigens immer bei allen großen Problemen, immer erst um die Ohren, wenn die Kommunikation der Fehlleistung
so
schiefläuft.
Ja, genau.
Das ist es ja immer.
Streisand-Effekt.
Genau, exakt. So.
And the winner is, Strazi.
Ja, wieder mal.
Ja.
Endgültig zu weit gegangen.
Reinhard May geht wegen Klimakleberlied gegen Dorfrocker vor. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Die unterfränkische Band Dorfrocker hat das Lied Über den Wolken umgedichtet und macht sich darin über Klimaaktivisten lustig. Der Musiker Reinhard May geht mit einer Unterlassungserklärung dagegen vor, möchte sich aber außergerichtlich einigen. Ja, ich habe das Lied schon mal gehört und dann geht es natürlich um die Bali-Reise der Klimakleber.
Die
und dann
Thailand war, ne?
Ja, richtig. Und dann heißt es im Lied dann, über den Wolken muss euch das Klima wohl scheißegal sein. Eure Ängste nur verlogen, oh Mann. Und morgen klebt ihr euch wieder wo dran. Alles, was euch sonst so wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein, wo man sagt, ja, es ist halt auch, also auch das ist so ein bisschen karnevalesk.
Ich wollte gerade sagen, das hätte die Strack-Zimmermann eigentlich gleich mit in ihre Rede nehmen können. Das war ähnliches Humorlevel.
Ja. Ja, wobei die Rede von Strack-Zimmermann ja so links war, dass sie natürlich diese Strophen wahrscheinlich so nicht gesungen hätte, ne? Denn sie ist ja auch, wie man ja auch in der Rede gesehen hat.
Nehmen wir Volker Wissing.
Ja, das ist
der wäre
ja,
sich treu geblieben.
Genau. Ich glaube, da werden wir sowieso noch sehr viel Elend sehen in diesem Zusammenhang in den nächsten Tagen. Da müssen wir, glaube ich, den Fernseher wirklich mal komplett auslassen. Und jetzt halt eben dieses Lied. Ja, Karneval und politische Aschermittwoch. Ja,
ich
und
musste
so,
früher
ne?
immer Mainz bleibt Mainz gucken.
Ganz harte Prüfung. Okay. Und Reinhard May, weil, ne, du darfst ja den Text eines Liedes nicht einfach verändern, der klagt jetzt dagegen, weil er sagt, nicht in meinem Namen und mit meiner Duldung, wieder einmal wird über den Wolken umgedichtet und für Hetze und Beleidigung missbraucht. Ja, da kannst du mal sehen.
Und er hat aber auch schon gesagt, dass wenn es da zu einer Zahlung kommt, außergerichtlich, dann wird er das sofort als Spende an den BUND weiterleiten. Ich kann jetzt mit Reinhard May so seinen politischen Haltungen und so mal ganz ab davon, aber wo wir Bert Bacharach am Anfang schon hatten, ich finde Reinhard May ist auch ein ganz großer.
Total.
Also ich habe den noch nie live gesehen, aber viel auf YouTube und vor allen Dingen auch von Leuten gehört. Also dass der ist ja auch schon kurz vor 100 oder so. Dass der
80,
immer noch,
der ist vor kurzem 80 geworden.
Ja, und der hat unglaublich tolle Sachen gemacht. Ne? So, also wenn ich Gute Nacht Freunde höre, dann muss ich Also kriege ich immer Gänsehaut und bin ganz kurz vom Weinen.
Ja, total. Ja, Gute Nacht, Freunde wäre übrigens auch ein schönes Lied, was die Klimakleber selber singen könnten. Ne?
Ja.
Das ist also, um mal so auf den aktuellen Zustand der Erde hinzuweisen. Ja.
Es wird Zeit für mich zu kleben.
Ja. Ja, dann hast du aber den Text schon wieder verändert. Da muss man jetzt natürlich hoffen, dass Reinhard May dann, aber es klingt so, als wäre in diesem Zusammenhang Reinhard May damit einverstanden.
Ganz weit vorne.
Forscher präsentieren kuriose Lösung, um Klimawandel zu stoppen. Mondstaub ins All schießen, das berichtet der Stern. Seit Jahren versuchen Wissenschaftler Innovationen zu finden, um den Klimawandel zu stoppen. Nun haben Forscher eine kuriose Studie veröffentlicht. Sie schlagen vor, den Mond abzubaggern und den Staub ins All zu schießen, um die Sonne abzudunkeln. Das haben Forscher der Universität von Utah, die haben eine Studie veröffentlicht, als potenzielle Lösung, um den Klimawandel zu stoppen. Und da wird dann tonnenweise Staub vom Mond abgebaggert, ins All geschossen, um damit Teile der Sonnenstrahlen abzudunkeln. Hier steht aber auch wirklich realistisch, wirkt diese Methode nicht. Also,
aber sag mal, auf dem Mond baggern, ne? Ist da nicht das mit RWE, der Schwerkraft? Ja, also erstens mal kannst du das ganze Gerät aus Lützerath da gleich hin befördern. Aber das ist doch mit der Schwerkraft, deswegen sind doch die Astronauten bei der Mondlandung, die natürlich nie stattgefunden hat, aber doch immer wie so Kängurus gehüpft so.
Ja, das, ja.
Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Baggern so einfach funktioniert. Vielleicht könnte man besser so Mikroplastik von der Erde dann in eine Umlaufbahn schicken. Das wäre auch so ein Staub.
Das sind ja Staubpakete, die man dann auf Umlaufbahnen umleitet, um so lange wie möglich dann Schatten zu spenden. So. Also man kennt das so ein bisschen so von Vulkanasche. Das war doch der Eyjafjallajökull, der war doch dann laut Bildzeitung das Aschemonster. Und hat dann in manchen Teilen so ein bisschen die Sonne verdunkelt und deshalb war es dann etwas angenehmer temperiert. Und das soll die Methode sein, mit der man dann den Klimawandel. Ich sehe jetzt natürlich schon in den künftigen Reden von Christian Lindner und Volker Wissing, wenn sie sich wehren gegen allzu viel Verzichtserotik, dass sie dann auf moderne Technologien, dann ist es nicht nur E-Fuel, sondern dann kommt jetzt demnächst halt eben auch, dass der Mond abgebaggert wird.
Ja. So. Oder die Chinesen schicken noch ein paar mehr Luftballons, das würde ja auch was verdunkeln.
Stimmt.
Da gibt es so viele Möglichkeiten.
Das soll der Chinese sich einmal nützlich machen. Ja? Das sind halt aber mein Gott, 100, 200 von seinen Luftballons, da hat der Ballons da oben am Mund, macht es dich schön schattig. Bittchen. Also so einfach kann es doch gehen. Hajo, da haben wir doch wieder einfach mal jetzt schon eigentlich für alle Lösungen gesorgt, oder? Also man muss doch einfach nur uns
schon wieder die Welt gerettet.
RWE verlässt Lützerath, weil er den Mond abbaggert, um den Klimawandel abzupuffern. Also dann haben doch alle ihren Job gemacht. Dann können die Klimakleber doch wirklich nach Thailand fliegen. Dann ist doch Ruhe.
Ja.
Verlierer des Tages.
Heftiger Ausraster. Tennisprofi zerstört 3 Schläger in 30 Sekunden. Das berichtet NTV. Beim Tennisturnier in Montpellier steht der Kasache Alexander Bublik mit dem Rücken zur Wand. Im finalen Tiebreak liegt er klar hinten, als ihm komplett die Nerven durchbrennen. In kürzester Zeit zerlegt er gleich 3 seiner Schläger, kassiert eine Ermahnung, nur um kurz danach aus dem Turnier zu fliegen. Ich habe mir die Szene natürlich angesehen. Ist schon beeindruckend, wie dieser Mann erst einen Schläger zertrümmert. Dann geht er aber seelenruhig nach getanem Werk zu seinem Platz, holt einen zweiten Schläger aus der Tasche, zertrümmert den sofort, nur um ganz ruhig sich den nächsten Schläger zu greifen und den auch noch zu zertrümmern. Und natürlich massig Buhrufe.
Weiß man, was das für eine Schlägermarke war?
Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht.
Weil mich würde ja interessieren, ob das vielleicht so eine ganz kalkulierte Werbeaktion war. Also für schnell brechende Schläger zum Beispiel. Also wenn man sich aufregen will, aber nicht
aber
so
viel.
Aber
wer will denn sowas? Wer will denn schnell brechende Schläger?
Naja, aber wenn du nicht so viel Muckis hast wie du, weil nicht so viel Pum, dann willst du dann aber in deinem Tennisverein mal richtig so eine Show abziehen, brauchst du ja einen schnell brechenden Schläger, ne? Für Schwächlinge.
Das ist natürlich wiederum, ja.
Und vielleicht wird der Verkauf dieser Schlägermarke durch diese Aktion weltweit angeheizt. Das sollten wir im Blick behalten.
Schnell brechende Schläger, sowas gibt es sonst eigentlich nur in der Schinkenstraße auf Mallorca, ne? Aber das ist wiederum aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
Leider lustig.
Ja, naja, gut. Hajo, dann möchte ich zum Schluss eigentlich von dir nur noch eine Sache wissen. Prinz Charles, der ja jetzt King Charles ist, wird am 30. März im Deutschen Bundestag reden. Was erhoffst du dir davon? Meinst du, er zitiert 2 Seiten aus dem, man muss es ja mittlerweile sagen, aus den Ficky-Ficky-Anekdoten von Prinz Harry? Worauf können wir uns da freuen?
Ich finde das interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, er hat nicht den gleichen Redenschreiber wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Aber ich fand es viel bemerkenswerter, dass er jetzt gerade Skin, die Sängerin von Skunk and Nancy, einer ganz exquisiten englischen Band, zum Officer of the Order of the British Empire, weiß der Geier, also irgendeinen Orden verliehen hat. Und die Frau sieht einfach total abgefahren aus, muss sich mal die Schuhe angucken. Also solche wünsche ich mir auch für einen Karneval.
Ich habe das Bild gesehen, bin selber auch großer Skunk and Nancy-Fan. Wobei ich sagen muss, ich hatte vor Skin immer auch ein bisschen Angst. Sie wirkt ja wie so ein fast schon mythologisches Wesen.
Absolut.
Aber bin großer Fan. Die Frage ist natürlich trotzdem, sie ist ja nun eindeutig eine schwarze Sängerin. Versucht ihr da so ein bisschen die Meghan Markle-Scharte auszuprobieren? Wetzen. Ist das so eine, auch so eine Aktion hier? Wir hier im Buckingham Palace haben keine Angst vor Nicht-Weißen.
Manchmal muss man Antirassismus auch erzwingen. Ja. Letztendlich wird da eine Frau und nicht eine Hautfarbe für ihre musikalische Leistung völlig zu Recht geehrt. Und diese Rassismusgeschichte, die Meghan da bemüht, die liegt natürlich ein bisschen im britischen Wesen, genauso wie im US-amerikanischen. Ja, der Wohlstand dieses Landes ist natürlich auf dem Ausbeuten ganz vieler Afrikaner geschehen, genauso wie der Wohlstand der Vereinigten Staaten auf den Baumwollfeldern und so weiter. Da sind 3-4 Millionen Afrikaner rüber transportiert worden. Und ich finde, da braucht es ein bisschen mehr als Symbolpolitik. Da geht es um, gerade auch in den USA, aber in Großbritannien, mit den Kolonien ganz genauso, mal um eine fundamentalere Aufarbeitung. Und ich glaube, da sind so Preise vielleicht ein ganz kleiner erster Schritt, aber da muss noch viel, viel mehr folgen.
Genau. Und wir warten gespannt ab, was King Charles demnächst erzählt im Bundestag. Wir gehen mal fest davon aus, Scholz dürfte er als Redner alle mal schlagen.
Aber da bin ich mir nicht sicher.
Okay.
Ich frage mich, ob die Berliner und Berlinerinnen, die ja traditionell mit so Union Jack-Fähnchen an der Straße stehen, wenn die Queen kam und was anderes haben wir hier ja gar nicht erlebt, ob die bei Charles jetzt auch Spalier stehen. Bin ich mir nicht so sicher.
Aber wir warten es mal ab.
Machen wir.
Hajo, ich danke dir ganz herzlich. Ich verweise gerne noch auf Wir, den Mutmach-Podcast. Und dich erleben wir als Kolumnisten bei der Funke Mediengruppe. Ne? Unter anderem Berliner Morgenpost. Wenn ich mich nicht irre, bin gespannt.
Hamburger Abendblatt, Braunschweiger Zeitung, Thüringer Allgemeine. Tolles Portfolio.
Du bist wirklich eine Krake. Ne? Wahnsinn. Also, Hajo, lass dir gut gehen.
Mein Lieber, es war ein Fest.
Also, ja, immer schön mit dir. Mach's gut. Bis denn.
Auf bald.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!